Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Take 2 Kuba. Was war denn an dem Hallo zu schnell?
Ich fand, das kam wie aus der Pistole geschossen. Ich dachte, ich muss mich ein bisschen beruhigen erstmal.
Ja, ich hoffe, ich komme heute wie aus der Pistole geschossen, nachdem die letzte Folge anscheinend ein bisschen low energy oder sowas war. Aber ich schiebe mal die Schuld auf diese etwas seltsame Folge und mein...
Heute wieder ganz in Topform.
Nur ein bisschen in Lackschwaden gehüllt. Also wenn sich im Laufe der Folge irgendwas anhört, als ob ich so zur Seite kippe oder sowas, liegt das an Malerarbeiten heute. Wie heißt die Folge?
Sie heißt 23.59 Uhr.
Okay. Das ist kein,
gut übersetzt,
das ist kein Joke, oder?
Ist kein Joke.
Okay, auf Englisch heißt sie 11.59. Aber wir wissen nicht, ob es AM oder PM
ist. Das werden wir erst noch erfahren
es
im Laufe der Folge.
Der Kurzvormittag sein.
Ja, der deutsche Titel.
Ja, als ich noch nicht wusste, worum es geht, wollte ich sagen Sternzeit 99.999, aber das ist natürlich ganz falsch. Sternzeit. Ah, das müsste eigentlich fast bei unserer Sternzeit liegen, ne, die ich auf unserer Website...
Minus so und so, genau, eigentlich fast, ja.
Minus 300.000 oder sowas.
Ja. Und das fing gleich interessant an, fand ich.
Ja, mit Trivia, das muss natürlich interessant sein.
Ja, Neelix interessiert sich plötzlich für die chinesische Mauer. Er befindet sich sozusagen in einem Battle gegen Tom, wer besser Fakten über die Geografie des jeweils anderen Heimatwelten lernen kann. Und Neelix zählt alle Fakten über die chinesische Mauer auf. Captain Janeway gegenüber.
Ist so, als ob er so ein Trumpfkartenspiel hatte.
Genau,
ne? Mit der Koloss von Rhodos. Welcher ist höher, welcher ist breiter, welcher ist schwerer. War's. Das waren alle wichtigen Fakten.
Genau, nicht. Obwohl, das stimmt eigentlich nicht, weil er fragt Captain Janeway auch, warum war die eigentlich da? So, ne? Also er stellt lauter rhetorische Fragen, die er dann selber beantwortet.
Das Tom nicht erzählt. Toms erste Wahl war natürlich übrigens einfach Lamborghini Sechszylinder und sowas.
Die kann ich auch noch ganz gut auswendig. genau, und er stellt lauter rhetorische Fragen und er dürstet, wie sagt man, danach ausgefragt zu werden, also Quizfragen von Captain Janeway zu bekommen, die ihm auch gleich eine stellt, nämlich wie hoch und breit und wie viel Zylinder hat eigentlich das Millennium Gate? Also ein, war das wieder diese Rule of Three? Hatten wir chinesische Mauer, dann Koloss von Rhodos und dann das Millennium Gate?
Ich glaube, ja, so natürlich,
Und das scheint also was zu sein, was um unser Millennium herum, also 2000 oder 2001 herum gebaut wurde oder gebaut worden wäre, wenn wir in dieser Zeitlinie leben würden. Wie?
Stimmt, ich musste gerade mentale Mathematik betreiben. Ist das jetzt vor 2 Dekaden oder vor 3 Dekaden?
Uff, jedenfalls schon ganz schön lange her. Ja. Und Captain Janeway fragt danach, weil anscheinend eine ihrer Vorfahrinnen daran beteiligt war, daran mitgebaut hat.
Und in diesem Moment dachte ich mir, oh Gott, wie großartig wäre das denn, wenn wir so eine Rückblick-Märchenstunde bekommen würden und schwupps, das Bild wabert, es kommt so blum, 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 Musik.
Ganz genau. Und wir bekommen einen Rückblick auf das Jahr 2000.
Ja, das Radio geht an, Rihanna läuft oder nein, Britney wahrscheinlich.
Rihanna war noch nicht geboren fast. und wir sehen Shannon O'Donnell. Das, also,
großartiger
das heißt
Name,
Kate Mulgrew, verkleidet als Irin.
Verkleidet als Captain Janeway, verkleidet als Irin, verkleidet als Shannon O'Donnell.
Als Shannon O'Donnell. Die in so einem, nennt man das Station Wagon?
Ja.
In so einem
Kombi.
Kombi, genau. Durch Indiana fährt.
Ja, sie kommt direkt von einer Messe. Und ich sage ja immer, es gibt große Parallelen zwischen Donald Duck Comics und Voyager. Und hier, das war so eine Messe mit der größten Tomate, der größten Schnursammlungskugel. Ne? Das war eins zu eins, exakt. Das sind zwei Barks-Geschichten.
Ja. Viereckige Eier. Genau. Und tja, genau wie Donald Duck geht ja dann auch sofort das Benzin aus, das Geld aus. Und sie bleibt quasi direkt vor der Baustelle von diesem Millennium Gate stehen. Zum Glück findet sie auch sofort eine nette kleine Buchhandlung.
Das Glück findet sie, weil es ist ein kleiner Auffahrunfall und es ist so.
Stimmt.
Verkettung von Zug, ein Meet-Cute.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Typ, in den sie reingefahren ist, als sie gesagt hat, oh, ich habe eigentlich keine Versicherung, kein Geld, einfach weggegangen ist? Ha, das fand ich nett eigentlich.
Ja, aber es war so eine Art Power-Move, so, oh, diese armen Frauen,
pah. Ah, verstehe, ja. Ich habe mich gewundert, dass sie so davon kommt. Naja.
Im heutigen Klima würde das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja. Ja, im heutigen Klima wäre das auch nicht mehr so kalt dort. Oh Gott. Im heutigen Klima bräuchten wir aber auch eigentlich so ein Biodome, ne? Dieses Millennium Gate soll eigentlich
so eine Art Biosphäre sein, ja. Das habe ich auch irgendwie nicht so 100%.
Es soll aber auch so ein bisschen doch eine Mall sein, ne?
Ja, und einfach auch so ein ganz hohes Denkmal.
Genau. Genauso wie die chinesische Mauer aus dem Weltall sichtbar. Ne?
Ja.
Da ist natürlich die Frage, wo beginnt dieses Weltall und wie gut sieht man und welches Fernrohr. Ich glaube, das ist so ein typischer falscher, so ein Myth, ne? Dass man die chinesische Mauer aus dem Weltall sieht. Ich glaube, es stimmt gar nicht.
Lass uns das nachschauen. Die ISS-Leute, ja,
Google Earth,
werden uns das sagen können. So, jetzt aber ab in die Buchhandlung. Da sieht man schon, also ne, wie Shannon und Donald da reingeht, das zeigt uns schon was, dass sie so ein bücherliebender Nerd ist. Genau.
Es ist auch eine wahnsinnig chaotische Buchhandlung. Also halt so eine von den sympathischen. Ne? Sie
ein
heißt
Antiquariat
auch,
eigentlich.
Ein Antiquariat eigentlich.
Mit Leitern und so mehreren Stockwerken.
Ich habe ganz lange nicht verstanden, dass es eine Bibliothek ist. Ich dachte, es wäre einfach so ein Ramschladen oder so ein Umsonstladen oder.
Sieht aus wie ein Umsonstladen.
Ne?
Ja.
So ein Arm und Verkauf eigentlich.
Ja.
Bis
wo
es dann
Leute ihr Zeug abladen.
Irgendwann heißt Alexandria, heißt glaube ich, der Buchladen.
Ah.
Benannt nach der Bibliothek von Alexander. Eins der Weltwunder.
Eins der Weltwunder.
So ist die Rückkopplung.
Ja. Eigentlich will sie dann dort nur auf den Abschleppwagen warten.
Schnell noch einen Kaffee reinschieben, natürlich, weil wir wissen,
ja,
die Kaffeeliebe zieht sich durch die Generationen von Janeways.
Ja. Dann trifft sie natürlich auf den Verkäufer, den Buchhändler, dort den Besitzer des Buchladens.
Heißen Witwer.
Namens Henry
Janeway. Und seinen Sohn.
Sein Sohn Jason.
Dieser Henry, ich bin irgendwann durcheinander gekommen.
Henry
heißt er, ne? Der ist so ein bisschen ein Conspiracy Theorist, ne? Der sagt so, oh, dieses Millennium Gate, das wird doch nur eine Mall. Er hat irgendwie auch recht,
er hat
ne?
wahrscheinlich recht damit. Und das Ding ist, die wollen halt seinen schönen Buchladen wegbringen. Baggern, um das Millennium Gate zu bauen.
Genau.
Sein Grundstück ist quasi steht im Weg.
Ja, und es ist eine von diesen Geschichten, wo alle zustimmen müssen. Er ist der letzte, sozusagen der letzte Gallier, der da noch da aushält. Alle seine Nachbarn sind wütend auf ihn und im Prinzip ist das so eine Evil Developer Story, die so relativ häufig durch so einfache Geschichten durchzieht.
Evil Developer, meinst du wie bei Avatar, die da die Bagger auf Pandora schicken?
Zum
so?
Beispiel, ja. Also wir haben einen wirklich ein Typ, der steht für das Böse, für die großen Firmen, der will da sein Haus platt machen. Er ist natürlich der sympathische Kleinunternehmer-Regelung. zahlt keine Umsatzsteuer. Er steht für die Nachbarschaft, aber das ist so ein bisschen verknotete Geschichte. Aushalten, wer ist hier böse, wer ist hier gut. Ja. Der böse Developer wird, glaube ich, gespielt von, fand ich super, von dem Mann von Francis McDormand in Fargo, der die Enten oder Gänsebriefmarken malt. Ich wollte das eigentlich noch nachschauen. Also einer meiner lieblingskomischen Darsteller, der hat diesen schön komischen Eierkopf und sowas, sage ich nur mit Liebe.
Schön. Naja, und jedenfalls natürlich bleibt Shannon O'Donnell dann nicht nur, bis ihr Abschleppwagen kommt, sondern sie will länger. Sie will da eigentlich, sie fragt sofort, ob sie da anfangen kann zu arbeiten und zu wohnen.
Ja, aber es ist natürlich auch so, sie muss hustlen, weil sie hat natürlich kein Geld für den Abschleppwagen. Yeah. Das heißt, sie versucht da sich einen Social-Media-Marketing-Job zu angeln in den 2000ern, ziemlich progressiv.
Ja, stimmt. Sie will nämlich an alle Leute in der Umgebung E-Mails verschicken.
Für $2 eine, habe ich ausgerechnet.
Genau, um quasi diese aktivistischen Plakate von Henry zu verteilen gegen das Millennium.
Sie wird eigentlich eine Spammerin, könnte man sagen.
Ja, weil sie will wahrscheinlich nicht die Einwilligung einholen von den Anwohnern.
Stimmt, um ihnen das zu schicken.
Aber damals gab es ja noch nicht die Datenschutzverordnung.
Aber ganz schnell verwandelt sich das natürlich auch in eine persönliche Geschichte. Sie reden, trinken Bier, fand ich ziemlich gut.
Riesiges Bier, sehr schön.
Köstlich. Und sie reden eben über die Zukunft, ne, und das Pro-Kontra von diesem Millennium. Eigentlich über die allgemeine Einstellung pro oder kontra Zukunft, könnte man sagen.
Ja, genau.
So, ne,
ich finde kontra Vergangenheit.
Blöd, ich finde Vergangenheit gut.
Genau, Vor- und Nachteile der modernen Zeiten habe ich mir dafür aufgeschrieben. Ja. Und ich fand es ganz schön. Also, er ist halt so, traditionsbewusst, konservativ sozusagen. Sie ist, ich fand es eigentlich sehr schön, wie sie das ausdrückt. Sie sagt, sie ist eine Forscherin, ne? sieht man schon die Gene durchscheinen. Und darüber tauschen sie sich aus, und das fand ich aber gar nicht so unangenehm, er ist nicht so konservativ auf eine auf die schlimmste Weise, sondern er möchte einfach nur seinen Buchladen da haben. Ihm kümmert aber nicht, wenn andere Leute anders leben wollen, aber er möchte halt einfach da bleiben und seinen Job weitermachen und seine Wohnung da behalten.
So ein bisschen not in my backyardism, ne? Also baut euer Millennium Gate, aber nicht in meinem...
Nicht in meinem Hof, ja. Fair enough, würde ich da sagen.
Was ich aber ganz gut fand, ist, dass sie sich zusammen über diesen Millennium-Hype lustig machen, ne? Ja, und Voyager macht sich halt über Y2K auch lustig.
Genau, obwohl das vorher, es war noch nicht da, ne? Also während sie es gedreht haben. Es war
sehr gut.
Eineinhalb Jahre zuvor oder so, oder ein Jahr. Und ich fand auch schön diese kleinen Details, ne, dass sie sagen,
damals
im Jahr 2000, alle haben gedacht, alle Computer würden abstürzen, gar nicht passiert. Ja. Und ich fand es auch sehr nett, wie sie sich lustig machen über diese penetranten Leute, die so genau ausrechnen, wann beginnt die Dekade und das Millennium und so weiter. Das ist jetzt 2000 oder 2001. Ja.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das gesamte Voyager-Produktionsteam geschwitzt hat. Also, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Wenn jetzt doch ein Flugzeug abstürzt,
das wäre peinlich.
Ein Atomkraftwerk explodiert.
Das ist schon absurd. Und ich fand dann auch sehr schön der Kompromiss, den sie dann finden, ne? Also das Einzige, was beide gut finden an modernen Zeiten, ist, dass es kühles Bier aus dem Kühlschrank gibt. Nicht so wie früher, wo es nur warmes Bier gab.
Ja, wir erfahren aber auch, wieso Janeway so, sagen wir mal, eher pro Zukunft eingestellt ist. Sie ist nämlich bei der NASA gearbeitet und musste da aus irgendwelchen Gründen auf, ich weiß nicht mehr genau warum. Sie ist quasi ein Randall Munroe, ne? Nur, dass
ich habe auch daran gerichtet. Ich habe so verstanden, ihr Vertrag ist halt ausgelaufen und sie fährt jetzt rum, um irgendwo was Neues zu suchen, was sie machen kann.
Fährt eigentlich nach Florida zu ihrer Schwester oder Cousine oder sowas, um sich da weiter durchzuschlagen. Eigentlich eine ziemlich amerikanische Geschichte, so, ne? Sie ist wahrscheinlich eigentlich obdachlos, lebt in ihrem Auto.
Ja, genau, habe ich auch gedacht, ja. Also der Anfang der Geschichte ist eigentlich, nicht nur amerikanisch, das ist halt einfach, ja, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, mir läuft irgendwann dein Vertrag aus, musst du rumfahren und dir was Neues suchen. Aber ja, dieses im Autoleben, ja, das ist wahrscheinlich eine klassische Geschichte.
Das ist dann der Ansatzpunkt für den Evil Developer. Mhm. Er bietet nämlich Janeway einen Deal an, so guck mal, wenn du hast ja eindeutig hier Chemie mit Henry Janeway, wenn du den so ein bisschen da rausbuxierst aus seiner Starrheit, dann kriegst du einen, dann kriegst du sozusagen deinen Job wieder bei uns, also einen Ingenieursjob.
Jetzt bei Millennium Gate, genau.
Heikel.
Ja, schön fand ich dann, dass sie das, also dass das dann nicht so ein künstlicher heimlich-stuerischer Konflikt wird, sondern dass sie das sofort Henry sagt, ne, und sie sprechen einfach
genau, weil
darüber.
Normalerweise in diesen Stories, ne, also genau dieses Interessen-Dreiecks-Konflikt-Ding sich entwickelt, würde das so lange geheim gehalten werden. Also so ein bisschen wie in der letzten Folge, ne, wo am Ende rauskommt so, oh, wie, du hast die ganze Zeit gelogen und dann sind die auseinander, müssen wieder zusammenfinden Akt 4 und 5 wären das dann. Ne? Hier finde ich sehr gut, sie spielt sofort mit offenen Karten. Ist auch irgendwie realistisch, einerseits, weil es irgendwie normal menschlich ist. Ne? Ja. Meistens Menschen verhalten sich nicht so.
Dass sie ein Drama in 5 Akten aufbauen.
Genau, dieses typische Ding, oh, die Story wäre so schnell vorbei, wenn die Leute nur einfach miteinander reden würden. Haben wir hier nicht, finde ich gut.
Ja.
Und es passt auch irgendwie zu unseren Janeways. Ne?
Unseren Janeways, ja, genau. What would Captain Janeway do? Sie hätte das genauso gemacht.
Ja.
Genau. Und naja, was dann eben anfängt, auch schon natürlich bei dieser Bier-Szene, aber dann da sehen wir immer wieder diese kleinen Flirts, also, die ganz schön gemacht sind. Also es geht eigentlich nicht nur immer darum, nicht nur um Zukunft und Vergangenheit, sondern auch ein bisschen darum, ob man aus seinem Ort auch mal rauskommt und die Welt sich angucken
Entdeckung,
will
ja.
oder nicht.
Let's take a little detour.
Genau. Und da kommt es dann zu so einer Flirterei eben. Also sie sagt, Shannon sagt, vielleicht hattest du noch nicht den richtigen Guide, um dich so in der Welt herumzuführen. Und er sagt, vielleicht hast du noch nicht den richtigen Ort gefunden, um dich da zu bleiben.
Beide haben recht.
Und dann, ich mag immer diesen Spruch so, is that an offer?
Ja.
Zwinker.
Der Konflikt ist dann tatsächlich, dass sie sagt, ich will hier nicht stecken bleiben, ich will hier nicht stranden.
Genau.
Und das ist dann quasi ein indirekter Vorwurf, also an Henry, dass er da stecken geblieben ist. Ist natürlich auch so, das ist halt auch ein Missverständnis, könnte man sagen. Und die kennen sich ja andererseits auch erst anderthalb Tage.
Ungefähr, genau.
Aber immerhin bondet sie schon mit seinem Sohn, und zwar worüber? Über Computerspiele.
Und du hast in einer der letzten Folgen gesagt, als es darum ging, dass die so klassische und Vintage-Sachen mögen, ne? Und ob nicht Doom inzwischen ein klassisches Computerspiel in der Zukunft sein müsste. Und hier fand ich schön. Was spielt Henry Soon? Er spielt Matrix of Doom. Das ist wahrscheinlich so Doom. 2, 3 oder so.
Durften die nicht Doom sagen.
Ja. Aber sehr nett. Sie hat das auf ihrem Laptop und er hat das sofort
gefunden.
Und gespielt.
Ach, damals waren die Leute vielleicht noch ein bisschen sorgloser, was Privatsphäre angeht und sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kriegen wir kurz so eine Seitblende in unsere Gegenwart, also in die Voyager-Gegenwart. Und die Folge lässt sich so ein bisschen Zeit. Ne? Es ist so ein bisschen, wir machen mal Pause und alle dürfen was erzählen. Und Harry erzählt dann von der guten alten Entdecker-Innenzeit, über seine Vorfahren, wie die super lange geflogen sind. Das ist dann so ein ziemlich langer Joke. Ne?
Sehr lange Anekdote, ja.
Also sie sind wieder umgedreht und das war ein Schlafschiff und die haben nicht gemerkt, dass sie und so weiter. Nicht wahnsinnig interessant. Also
nicht wahnsinnig gut erzählt, würde ich sagen.
Zusammengefasst auch mit so, was, wir sind 6 Monate in die falsche Richtung geflogen.
Ja.
Tom kennt natürlich alle Mars-Unternehmungen, also weil er steht auf das 20. Jahrhundert. Wahrscheinlich war das 20. und 21. Jahrhundert also da, wo man sich noch für den Mars interessiert hat, danach ist ja nur noch die Utopia Planitia, so schnarch, die Werft.
Sehen wir auch gleich in einer der kommenden Folgen näher. Ne?
Stimmt. Und er sagt dann so, Moment. Ich kenne alle Personen, die daran beteiligt waren und ihr Name schon Shannon O'Dowd, die sagt mir gar nichts.
Ja. Oh.
Und sind so, oh Gott, was ist, wenn sie nur ein Consultant war und nicht eine Heldin?
Genau, weil...
So von dem Rang einer Emilia Earhart vielleicht, ne? So genau, wurde das vielleicht
genau,
aufgespielt.
Genau, weil Janeway, es gab auch so ein paar Szenen vorher mit Janeway und Seven, wo es ja darum ging, dass Seven natürlich erstmal verwundert ist, warum das jetzt für Janeway so wichtig ist, was ihre Vorfahren vor 1000, ich sag schon wieder 1000, sag ich auch nicht, warum ich denke, ja. Das Jahr 2000 ist so lange her.
Millennium-Dekade, kommt man durcheinander.
Also schon ein paar Jahrhunderten, schon ein paar Jahrhunderten da gemacht hat. Und ich finde dann ganz schön, was Janeway dazu sagt, nämlich, es geht nicht um die Gene oder Chromosomen oder sowas, sondern es ist halt einfach eine Geschichte, die sie von Kind auf immer wieder gehört hat und die eine Inspiration für sie war, weil sie halt wusste, jemand in meiner Familie war bei der NASA, war irgendwie Pionier bei diesen Mars-Projekten und beim Millennium Gate und so weiter. Und sie meinte, sie wäre vielleicht gar nicht Captain geworden, wenn sie nicht diese Geschichten gehört hätte, und sie ermuntert Seven dann auch wieder ein bisschen dazu, auch selber zu recherchieren.
Das ist eigentlich die Jebediah Springfield-Folge, oder? Wo sich herausstellt, dass der ein komischer Perversling mit einer silbernen Zunge.
Ja, stimmt. Ich habe mich auch gefragt, wo gab es diese Geschichte? Sie kam mir auch so bekannt vor, ne? Aber ja, so ähnlich, ne? Also die Entzauberung von einem inspirierenden Menschen und was das dann für einen bedeutet, wie wichtig das für einen ist. Hier ist ein bisschen weniger drastisch. Also es war jetzt keine schreckliche Person, es war einfach nur eine bisschen weniger karrieremachende Person, sozusagen.
Ich fand das dann auch ein bisschen komisch, wie viel daraus gezogen wird. Also so schlimm ist das jetzt nicht, oder?
Ich weiß nicht, also also natürlich ist es nicht schlimm, ne? Aber ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es dass es für Janeway durchaus eine große Rolle gespielt haben könnte. Man hat manchmal halt so große Vorbilder, ne? Und es kann schon sein, dass wenn sich daran auch nur eine Kleinigkeit ändert an diesem Bild, dass man sich dann so fragt, oha, habe ich mich da jetzt irgendwie zu sehr daran irgendwie aufgehangen und so.
Stimmt. Ja, eigentlich muss ich nur zurückdenken, wie viele von meinen früheren Helden plötzlich sich als Creeps rausgestellt haben.
Genau, ein bisschen anders, weil es hier halt nicht um eine so eine schlimme Enthüllung geht, aber es ist schon so eine, irgendwas ändert sich daran, wie was man für eine Vorstellung von denen hatte. Ja. Also eigentlich ich glaube, das ist, was sich durch die ganze Folge für mich zieht, ist zum einen mag ich es, dass es eigentlich nicht so drastisch ist, ne? Nicht so ein Drama, es ist einfach nur eine Kleinigkeit irgendwie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die einen schon, dass sie ein bisschen was ausmacht. Andererseits ist es halt eben auch nur eine Kleinigkeit. Man fragt sich, hätte man noch ein bisschen mehr erzählen können oder so. Aber an dieser Grenze irgendwie bewegt sich die Folge für mich. Also.
Ja, auch das Finale, was jetzt sozusagen kommt, ist eben auch gar nicht so drastisch. Ne? Also wir haben Silvester 2000. Wow, klingt das nicht...
2001.
Oh, stimmt. Klingt das nicht retrofuturistisch?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist tatsächlich kurz vor Mitternacht, also nicht ganz, 11:59. Und Jamie ist unterwegs nach Florida. Sie hat aufgegeben, Henry zu versuchen zu beflirten. Und sie hat tatsächlich ein Jobangebot von diesem bösen Typen bekommen, obwohl sie eben Henry nicht gekriegt hat, was auch genau da reinspielt. Es ist nicht dramatisch und es ist angenehm realistisch. Ne? Ja, sie ist qualifiziert, wieso nicht?
Ja.
Und sie dreht dann doch um, sie durchbricht die Polizeiabsperrung. Das ist schon ein ziemlicher Showdown. Ne? Ja, also es ist so, als ob die Bagger schon bereitstehen, um seine Bibliothek zu...
Die standen schon da. Ich glaube schon. Oder zumindest eine Menschenmenge irgendwie, ne, die dann auch die da Nachbarn. War, um zu jubeln. Weil, was passiert jetzt? Ja, naja, sie kam zurück.
Und ja, ich dachte schon, die haben schon so die Molotow-Cocktails hinter dem Rücken über den Nachbarn.
Wahrscheinlich.
Und die Story, wie so sie umgedreht ist, ist halt auch sehr klein. Sie hat nämlich so eine kleine Angewohnheit. Immer wenn sie aufbricht, kauft sie sich Kekse in der Tankstelle. Und diesmal haben die Kekse
auch
nicht mehr
geschmeckt. Sehr realistisch, ne? Also,
stimmt, die Kekse haben diesmal nach Henry geschmeckt und sie sagte sich, ich hätte lieber den ganzen Tag Henry statt Kekse.
Genau. Wörtlich hat sie gesagt, ich habe diese Kekse gegessen und it didn't taste good, Henry.
Ist noch dünner, ja.
Es hat halt nicht wie zu Hause geschmeckt. Genau.
Aber sie wäre auch ohne Job geblieben, was auch so, naja, auch sehr menschlich ist. Ne?
Mm, ja.
Ich meine, ist vielleicht doch besser, als obdachlos zu sein.
Genau. Naja, und jetzt um 23.59 Uhr treten sie zusammen vor die Türe. Henry hat sich doch durchgerungen, sein Haus freizugeben.
Ja.
Und die Stadtbewohner jubeln.
Ja. Punxsutawney Phil kommt aus seinem Loch raus und schließt den Laden für immer.
Genau.
Am Ende kriegen wir eine kleine Party. Also weil unsere Crew merkt eindeutig, Janeway ist ein bisschen mitgenommen, wir sollten sie aufmuntern. Neelix erfindet so eine Art Rubanuka, ne? Wie Bender damals. Es war diese Futurama-Folge.
Also erfindet einen Feiertag extra für diesen Ende.
Es ist Ancestors Eve. Schade, dass es nicht Silvester war im Weltraum, oder? Das wäre doch irgendwie ganz cool
gewesen.
Genau,
weil es wäre ja eigentlich auch egal gewesen, wann die das machen, weil Sternzeiten... Ich frage mich nur, feiern die runden Sternzeiten eigentlich?
Vor allem,
das mal gesehen?
Die sind ja auch nicht im Urlaub.
Ja, die sind nicht im Urlaub.
Im Orbit. Um die Sonne.
Also meinst du, da hat man gar kein Jahr, gar keine Jahreszeit.
Naja, warte mal, es sind doch eine Jahreszeit. Oh Gott, ein Jahr. Ich glaube, das sind wirklich die Lackdämpfe, die sich immer langsam im Kopf steigen. Sternzeit, 1000 Stück.
1000 Stück Sternzeit.
Ein Jahr. Das heißt, jede Runde 1000er Sternzeit ist gleichzeitig ein Silvester, könnte man sagen. Ein neuer. Seven fasst dann zusammen. Du, hör mal, Janeway, historische Fakten sind gar nicht so wichtig. Inspiration ist das Wichtigste, so wie du damals mir gesagt hast. Mhm. Man muss nur an sich glauben und möge Gott alle segnen. Und selbst Tuvok sagt so, das ist logisch.
Logisch.
Das ist logisch. Das ist Inspiration, ist wichtig.
Ja.
Ach, das wird mir immer warm ums Herz, wenn Tuvok halt die Logik auspackt, um so sehr menschliche Sachen
das
zu
stimmt.
bestätigen.
Ja. Aber es kann durchaus sein, dass das gleichzeitig menschlich und logisch ist, weil er hat ja eben schon recht, ist eigentlich total egal, ne, was da sich jetzt rausgestellt hat über die Shannon und Donald. Es wäre nicht logisch, sich davon entmutigen zu lassen. Ja, auf jeden Fall ein wunderbarer, warmer Moment zum Schluss. Und eigentlich alle Momente, die ganze Folge ist, ich habe mir als
sehr
Bewertung
warm
aufgeschrieben, genau, gemütlich. Weil zum Beispiel auch bei diesem Meeting, wo alle ihre Geschichten erzählen über die Verwandten, es ist so gemütlich, ne? Die sitzen auf Sofas. Wo sind die eigentlich? Sind die bei Captain Janeway im Zimmer? Oder wo ist dieses super gemütliche Wohnzimmer? Und alle hängen rum, dann kommt noch der Doktor dazu, setzt sich dazu. Ne?
Das Wohnzimmer der Voyager.
Es war einfach sehr, sehr nett.
Machen sie noch ein Familienfoto, was mich auch sehr gefreut
hat. Der Doktor mit seiner Kamera.
Und an diesem Moment dachte ich mir, Mensch, schade, dass wir das halt nicht häufiger sehen, ne? So diese Voyager-Ersatzfamiliengeschichte. Die Momente sind doch relativ selten gestreut, oder? Oder vergesse ich etwas?
Relativ selten, ja. Ja, vor allem, dass so wirklich alle von unserer Brücken-Crew zusammensitzen. Das ist, man hat schon diese so Zweier-Momente manchmal, ne? Was war das?
Über mein Knie.
aber so diese Größe, dass alle zusammen eine Familie bilden, das ist schon, genau. Schon relativ.
Richtig, diese zwei Momente selten. Zwischen Seven und Janeway, Harry ja. und Janeway.
Ja, Nilix Cody und Janeway. genau. genau, ja. Aber ich fände es auch schön, gleich in diesem Zusammenhang Familie. Also ich fand diese Perspektive gut, die hier auf die Geschichte eingenommen wird, weil Seven stellt eigentlich die richtige Frage, ne? Warum interessiert dich eigentlich jetzt dieser Mensch so, nur weil ja. du irgendwie Gene, ein Bruchteil deiner Gene irgendwie da übereinstimmen oder ja. sowas. Und,
stimmt, nach ein paar Generationen ist das schon ganz schön. Die sehen sich ganz schön ähnlich.
Dafür sind sie ganz schön ähnlich. die Haarfarbe war anders. aber es ist halt, die Antwort fand ich halt schon sehr plausibel dann. Ne? Also es geht eben nicht um die Gene, aber man hat halt, es geht einfach darum, über wen man eben in seiner Familie irgendwie viel gesprochen hat ja. und so. Und das gibt einem dann halt das Gefühl, dass das relevant für einen ja. ist. Spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, dass das jetzt jemand aus der Familie war, aber jemand, der so irgendwie dazu gehört. Und ich fand, es gab mehrere Dialoge, die irgendwie schön jetzt auch im Gegensatz zu der letzten Folge, ne, die uns nicht so gefallen hat. Also hier fand ich, waren wesentlich bessere
ja.
Dialoge und Ansichten irgendwie mit drin. Zum Beispiel auch als Nilix mit Seven so einen Moment hat,
ich weiß genau,
wo es irgendwie um Vorfahren, Nachfahren und so geht. Ne? Und er meint dann so, vielleicht kommst du ja auch an den Punkt, wo dich sowas interessiert. Ne? Wie wäre es dann zum Beispiel, wenn so eine kleine 7,5 hier rumlaufen würde? Und als er dann Sevens Blick sieht, ja. ne, sagt er, so kauert er sich sofort in sich zusammen und sagt, or maybe not. Und das fand ich halt so nett, weil es ja. nicht ihr sowas aufdrückt, ne? Sondern Nilix ist auch nicht so der Typ, der einem genau, was richtig. Aufdrückt, sondern es kam so von Herzen ja. aus ihm raus, ne? Weil er stellt sich das halt nett vor, aber wenn nicht, dann nicht, ne? Es ist nicht jedermanns Ding.
Weißt du, was aber auch noch der Unterschied ist, zusätzlich, dass mir ist richtig Nilixes oder Ethan Phillips' Lachen in Erinnerung geblieben. Ja, das sah so echt aus, als ob das ein Adlib gewesen wäre, den er sich gerade ausgedacht hatte. Ne?
Ja.
Und das ist vielleicht auch genau der Unterschied zum Doktor oder Bob Picardo, dass bei ihm das irgendwie entweder, oder beides ist es. Vielleicht ist einfach die Theatralik von Bob Picardo, vielleicht passt die, vielleicht soll dieses verdammte Hologramm einfach creepy sein. weil er hat auch diese Zeile hier, mein Cousin war ein preisgekröntes Schachprogramm. Wir sagten sowas, das ist totaler Quatsch.
Ja, aber das würde ihm wahrscheinlich, ja, weiß nicht, das hat man ihm wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, ob er das selber sich ausgedacht ja. hat oder ob ihm das so geschrieben wurde. Also der Doktor hat keine guten Dialoge hier abbekommen. Auch ja. was Tom über ihn sagt, ne, der Doktor kommt rein, alle unterhalten sich super nett über ihre Familien und so bewegende Erinnerungen und so. Und Tom sagt zum Doktor, haha, dein Cousin war wahrscheinlich ein elektrischer Rasierer oder so. Also, das fand ich ein bisschen daneben.
Ja, ja, ja.
Sorry.
Ja, das passt aber zu diesen Holo-Dad-Jokes, die wir ja. aus den letzten Folgen ja, gehört ja. haben. Ziemlich gut Dialog übrigens noch. Jamie und Chakotay unterhalten sich über Geschichtserinnerungen, über falsche Geschichtserinnerungen. Mhm. Ne? Und Chakotay macht dann so Beispielfehler. Ne? Also werden sich die Leute später erinnern an Seven of Twelve, Nilix van Cardassiana, Captain Chakotay und sowas.
Captain Chakotay.
Und das ist gleichzeitig auch diese...
Gut, dass du das nochmal sagst, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, Dialog mit Chakotay nachschauen, weil ich irgendwie nicht weil ich nicht alle Sachen mitbekommen habe, die er aufgezählt.
Ja, ja.
Sehr nett.
Und es war aber gleichzeitig diese eine Folge, wo wir das, glaube ich, schon hatten, wo, wo diese Spezies sich an die Voyager erinnert und dann haben die alle schwarze
genau,
Handschuhe an und
genau,
sowas.
Genau, genau, wo die den Doktor ausgebuddelt hatten, ja.
Oder die Stunt-Leute waren.
Richtigstellen musste,
und alle
ja.
ständig sich geprügelt haben.
Genau. Ja, ja, ja. Schön. Noch einen schönen Moment fand ich auch zum Thema Familie nochmal. Erstaunlich explizit zieht auch, als Janeway mit Jason, dem Sohn von Henry, spricht und ihn fragt, was ist eigentlich mit deiner Mutter passiert und so. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Sie gestorben oder weggegangen?
Ich glaube, gestorben, ja.
Gestorben. Und er sagt dann, dass sein Vater immer zu ihm sagt, keiner der großen Helden ist in einer, grew up in a nuclear family. Ne? Also es ist ein erstaunlich positiver Satz mal zu einer nicht traditionellen Familienkonstellation.
Ja, wobei das auch, also diese Witwergeschichte und sowas, einsamer Witwer, das ist schon das Harmloseste, was es sein kann, weil es ist dann keine andere, also ist es niemand mehr im Spiel.
Genau.
Das klang ziemlich brutal. ich habe noch mal Kleinigkeiten. Erstens, Punxsutawney-Phil meinte ich ernsthaft. Mm. Ich dachte wirklich kurz, oh Gott, ist das muss fast die gleiche Kulisse sein. Ich wollte es eigentlich auch noch nachschauen, aber vermutlich ist es nicht. Aber dieser Effekt, wo man diese Rückblende hat und wir sehen plötzlich so eine Kleinstadt, könnte auch so die erste Folge von Gilmore Girls gewesen sein.
Stimmt,
die noch in einem anderen Set gespielt hat, glaube ich.
Yeah.
Und dieser Effekt war so seltsam, das wirkte, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber dass wir so gewohnt sind, halt die Voyager zu sehen und nur die Voyager, mittlerweile auch relativ selten auf Planeten spielt, glaube ich. Mhm. Das hatte schon was komisch Hyperrealistisches. Und dann, dass es auch nicht in Wilden Westen spielt und so. War sehr angenehm.
Genau, ja. Und natürlich, ja, also nach dem Wilden Westen, klar, das Häufigste ist schon natürlich in unsere Drehzeit ne, zu gehen, aber warum auch nicht?
Genau.
Das funktioniert halt auch irgendwo am besten, ja. Aber zu dem, was du sagst, ne, also klar, die originellste Geschichte ist das jetzt nicht mit dem verwitweten Buchhändler. Ja. Es ist schon wie so ein Märchen, das man auch schon ein paar Mal vielleicht gesehen hat. Aber wenigstens die Rolle von Shannon O'Donnell, ne, das fand ich jetzt nicht so unoriginell, dass sie eine arbeitslose Wissenschaftlerin im Prinzip ist, die im Auto wohnt im Moment und halt da zufällig durchkommt, die auch nicht super jung ist, ne? Also wenn ich es richtig ausgerechnet habe, irgendwie 42.
Ja, sieht 72 aus.
Jahre alt. Also das habe ich mir schon gerne angeschaut.
Das sollte schon wahrscheinlich eine Parallele sein, dass sie, also weil man könnte sagen, Janeway ist auch homeless. Oder versucht nach Hause zurückzukommen.
Hält dauernd an, weil das Benzin ausgeht an komischen Orten.
Und fragt sich, bleibe ich hier jetzt oder fliege ich weiter zurück? Na, und ist die Entdeckerin.
Interessant.
Es gibt natürlich so ein paar Janeway-Ismen, die man abhaken muss. Also das mit dem Kaffee. Was ich auch noch sehr gut fand, ist, dass sie Logbucheinträge aufnimmt auf diesem Kassettenrekorder.
Genau, mit so einem Kassettenband. Ja, sehr schön. Ja. Im Auto fährt. Shannon und Donalds Logbuch.
Es gibt doch bestimmt irgendein Auto. Ja, das war wahrscheinlich ein Minivan der frühen Nullerjahre. Ein Voyager, oder? Ein Espace Voyager. Irgendwie sowas muss es doch geben.
Ja. Weißt du, warum ich das weiß?
Aha.
Weil, wenn man...
Was weißt du?
dass es ein Auto ist. Ah. Weil, wenn man in die Suchmaschine eingibt, wieder Voyager, dann findet man ganz viele Einträge, in denen jemand schreibt, ja, mein nächstes Auto, das wird wieder Voyager. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, was es für eins ist, aber. Okay.
Das heißt, alle Leute, die sich jetzt einen Minivan-Podcast versucht haben zu finden und nach 38 Minuten immer noch zuhören. Hallo. Ich habe noch einen schönen Dialog mir aufgeschrieben.
Ja, bitte.
Vielleicht so zum Abschluss. I'm stuck in the future, you're stuck in the past. Maybe let's get unstuck in the present.
Schön, oder?
Gut, also so gute, sehr guter gemütliche Worte.
Ja. Ja, und generell, das war irgendwie so sehr, ich wiederhole mich jetzt auch schon, aber ich gehe schon Richtung Fazit.
Ja.
Also das war eben auch irgendwie, was mir besonders gut gefallen hat, wie vor allem in dieser Beziehung zwischen Shannon und Henry wie gut die einander verstehen. Und also ich mochte irgendwie die Art, auf die die miteinander sprechen. Also dass sie so gut erklären, wie es ihnen selber geht und dann aufmerksam zuhören, ne, und so nicht abwertend zuhören, wie es dem anderen geht und dann eben überlegen, können wir das verbinden? Also kriegen wir das hin, dass wir irgendwie zusammen einen Weg finden, zusammenzuleben oder nicht? Und das ist alles so herzlich und erwachsen, genau, ja.
Ja, und dann ist die Rahmenstory ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen unter den Tisch, ne? Dieses Trivia-Spiel zwischen Nilux und Tom. Ja.
Ja.
Ist aber okay.
Ich hätte gerne mehr thalaxianische Facts.
Ja,
gehört.
Natürlich, ja. Die chinesische Mauer weiß ich doch.
Hallo. Ja. Zum Beispiel, was ist mit diesem, wo hat Nilix über die Aufzüge und so viel gelernt und über Müllverschrottung? Also hätte ich gerne ein paar imposante Bauwerke gehört, die dort.
Großen Müllhaufen von Talaxia.
Großen Müllhaufen, große Schrottpresse, großer Weltraumaufzug.
Tiefster Aufzug. was kriegen wir denn für eine Note hier?
Ja, also ich was mich eben vielleicht so ein bisschen abhält von der Bestnote ist eben dieser Punkt, dass ich
sehr low stakes alles.
Genau, ja, es ist, was auch mal sehr angenehm ist, also es, man fragt sich halt so ein bisschen, was ist jetzt so der Punkt, ne? Was wollen die uns hier erzählen? Das ist einfach nur eine nette, gemütliche Geschichte.
Ja,
irgendwie.
Aber das kannst du auch über fast jede Folge sagen.
Nee, finde ich nicht. Also nicht jedes Story ist eine nette, gemütliche Geschichte.
Naja, aber ich meine den Punkt, was würde uns das erzählen? Ich finde ja immer die Folgen gut, die uns was über die Menschen erzählen.
Ja. Yeah.
Und in dem Fall, ja, okay, du hast recht, es erzählt uns etwas über Janeway, aber nicht ganz so viel. Es erzählt uns was über Shannon O'Doherty eigentlich, ne?
O'Donnell, oder?
Stimmt. O'Doherty ist, glaube ich, noch irischer.
Ja, und es ist halt, also es ist nicht die, also von der vom Format her vielleicht schon, aber vom Inhalt jetzt nicht die ambitionierteste Idee, die es hier gibt.
Ja, vielleicht nach einer Reihe von nicht so ambitionierten Geschichten ist das vielleicht angenehm. Ich glaube, vielleicht kann man das so sehen, dass das doch über eigentlich Janeway. Ich glaube, das ist einfach Janeway. Das muss man hier sehen als eine Märchenfolge. Deshalb sind die natürlich auch identisch.
Ja, 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 Also es ist über Janeway, es ist darüber, wie sie sich
und wenn man das,
über Forschung gegen ein Zuhause finden.
Das ernst nimmt als, es ist egal, ob das, was die Fakten jetzt sind. Da könnte man das sehen, es ist eine Parabel. Es ist eine andere Art, uns diese Geschichte von Janeway zu erzählen.
Ja.
Und dann sagt es uns doch vielleicht mehr als nur über eine komische Vorfahrin von Janeway, die jetzt keine Rolle mehr spielt.
Ja, ja.
Natürlich hätte dann vielleicht Henry Janeway von Chakotay gespielt, von Robert Bertrand gespielt werden sollen.
Ich würde gerade sagen, ja.
Der Sohn von Harry.
Und der böse Developer.
Von Q.
Oder ein Kaysen, ein Herojin.
Ja, ich dachte schon, mein erster Gedanke war Kaysen, aber dann dachte
Malon,
ich mir...
Ein Malon.
Ja, stimmt, die Kaysen von Staffel 5.
Mit denselben Vokalen.
Richtig, ja. Ja, aber gut.
Gut,
gut,
das ist gut.
Ja.
Das ist gut. Das ist gut.
Das ist gut.
Warum nicht?
Warum nicht? Das ist die generelle Tendenz von dem hinteren Ende unseres Podcasts. Warum nicht?
Warum nicht? Bis zum nächsten Mal.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Warum nicht?
Warum nicht? Bis zum nächsten Mal. Warum nicht? Tschüss.